Ja, heute ist der zweite Advent und die meisten haben oder werden heute die zweite Kerze anzünden oder vielleicht die einfache Methode wählen und ein LED-Licht einschalten und sich über diesen zweiten Advent freuen. Ja, auch das sechste Fensterchen hat man heute geöffnet und Kinder haben sich gefreut darüber, was sie da gefunden haben. Und die Stiefel oder Schuhe, die draußen hingestellt wurden, haben ein bisschen Kälte abbekommen, aber auch etwas drinnen wurde dann gefunden. Kinder haben sich gefreut. Wir freuen uns alle. Worauf freuen wir uns eigentlich? Andreas hat schon gesagt, die Ankunft, das bedeutet Advent. Dankeschön. Es hat etwas auch mit Erwartung zu tun. Wir warten auf etwas. Klar, in diesem Zusammenhang Weihnachten, wir warten auf den 24. Meine kleine Tochter hat gerade gesagt, ja, am 24. hier im Gottesdienst zu sein, das ist schön. Süßigkeiten. Ich habe sie gefragt, ist das das Einzige, worauf du dich freust? Nein, dass Jesus geboren ist. Klar, man erwartet als Vater, als Christ diese Antwort von den Kindern. Aber im Grunde genommen freut man sich über die Geschenke. Ist doch klar, bei den Kindern zumindest. Aber wir Christen, wir freuen uns aber über etwas ganz Bestimmtes. Über die zweite Ankunft des Herrn. Die bald stattfinden wird. Jesus kommt wieder. Das hat er versprochen vor vielen Jahren, vor vielen Jahrhunderten. Und er wird das einhalten. Ganz bestimmt. Da bin ich mir zu 1000% sicher. Wann das stattfinden wird, wissen wir nicht, aber es kommt 1000%. Und damit auch von meiner Seite herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigtreihe. Alle Geschwister hier in der Gemeinde, auch wenn wir so wenige sind und auch all die Geschwister und ja, Zuhörer zu Hause auf dem gemütlichen Sofa. Ich freue mich einfach, dass wir trotzdem uns auch so treffen können und ja, in der Bibel lesen und miteinander bestimmte Themen, biblische Themen durchnehmen können. In meiner heutigen Predigt wird es heute nicht um Advent gehen und auch nicht primär um Weihnachten, aber es geht um die Tatsache des Heils, welche ja hier irdisch angefangen hat, als Jesus in die Welt kam und hier in der Welt irdisch, menschlich, babyhaft geboren ist. Und das Heil hat hier den Weg angefangen. Und wenn wir die Bibel intensiv erforschen, werden wir merken, dass sich die Bibel in keiner Weise irgendwie widerspricht. Wir werden verstehen, wie alles miteinander verwoben ist, wie alles miteinander irgendwie zusammenhängt. Und wir sprechen dann von einem roten Faden, den wir durch die ganze Bibel dann sehen. Soteriologie ist ein Teil dieses Fadens, der sich mit allen anderen Geschichten und Lehren der Bibel verwebt. Und vieles wird klarer, wenn wir das Ganze in einer Einheit uns anschauen und wir begreifen vieles mehr. Und ja, das ist heute der achte Teil und der zweite Teil von dem siebten Teil. Jetzt ist die Verwirrung komplett, oder? Soteriologie, ich habe schon vorletzten Sonntag einen Teil dieser Reihe oder dieser einer Predigt gebracht. Da ging es um zwei ganz wichtige Sachen, und zwar Glaube und Buße. Dadurch, dass ich dieses Thema in neun Gedanken aufgeteilt habe, werde ich heute die sieben weiteren mal schauen bringen. Einen Vers möchte ich aber vorweg stellen, vorlesen. Diesen Bibelvers habe ich auch letztes Mal vorgelesen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. In keinem anderen ist das Heil als nun Jesus Christus. Jesus beansprucht für sich das Monopol der Erlösung, habe ich auch das letzte Mal gesagt. Jesus sagt, ich bin der Einzige. Kein anderer kann von sich behaupten, schon gar nicht tun, die Erlösung, die ewige Erlösung geben. Die letzten Punkte unserer Betrachtung waren der Glaube und Buße. Glaube als Fundament, auf dem ich stehe, auf dem ich stehen kann. Eine Stütze, die mich durch das Leben leitet, die mich führt, die mich trägt und auch ans Ziel bringt. Glaube als eine Form der verursachenden Handlung und kein abstrakter Begriff irgendwelcher weltfremder Spinner, die sich irgendetwas ausgedacht haben und sagt, ach, lass uns mal an den glauben, lass uns mal das probieren und wir kommen dann irgendwann zur Erlösung in Nirvana. Nein. Das ist Glaube. auf einem festen Fundament zu stehen. Und dieser Glaube heißt Jesus Christus. Dann die Buße. Buße ist von Gott und durch sein Wort gewirkt und bedeutet einfach vor Gott die Sünde zu erkennen und anzuhalten. Den Zustand erkennen und dann umkehren. Das ist Buße. Erkennen, dass man sündig ist. Erkennen, anhalten und dann umkehren. Und das ist ein Prozess, eine Entwicklung, die von Gott gewirkt wird und der man sich stellen muss, und zwar in Gottes Licht. Denn in ein Licht sich zu stellen, heißt, alles zu offenbaren, zu öffnen und nicht mehr sündigen. Das ist Buße. Heute soll es um drei weitere Aspekte der Soteriologie, der Lehre vom Heil, von Erlösung, von Errettung gehen. Und mein erster Punkt, erster Gedanke ist die Wiedergeburt. Das ist der nächste Schritt. Glaube, Buße und dann kommt die Wiedergeburt. Die Frage hier stellt sich vielen, ist die Wiedergeburt und Bekehrung vielleicht dieselben Ereignisse oder sind diese irgendwie voneinander streng zu trennende Erfahrungen? Was ist Bekehrung, was ist die Wiedergeburt? Was unterscheidet Bekehrung von der Wiedergeburt? Und ist nicht die Rechtfertigung auch irgendwas, was so in diese Kategorie reinpasst? Vielleicht ist das sogar dasselbe, nur mit anderen Worten beschreibbar. Ich möchte diese Begriffe nur kurz beleuchten und nicht so in die Tiefe gehen, ansonsten werden wir heute keine Zeit dafür haben. Also Bekehrung ist die menschliche Seite der Lösung, bei der ich im Glauben die Sünden erkannt habe und Gott um Vergebung bitte. Ich bekehre mich. Ich kehre der Finsternis den Rücken und lebe im Licht meines Erlösers. Und mein Leben dreht sich nun nicht mehr um mich herum. Ich frage jetzt, sollte zumindest so sein, und ich weiß, dass es nicht immer so ist, die Frage sollte sein, was ist Gottes Wille für mich, für mein Leben? Und ich bin mir fest überzeugt, dass nicht nur ich, sondern auch du und du und auch du auf dem Sofa oft diese Frage dir gar nicht stellst. Was ist dein Wille für mein Leben? Sollten wir tun. Ich möchte eine klare Bekehrung in der Bibel euch einmal zeigen. Diese Begebenheit kennen alle, vor allem die Kinder, die jetzt gerade in Kinderstunde sind. Es ist die Bekehrung des Zachäus. Da merkt man ganz klar, wie er sich bekehrt hat. Seine Baumkletterpartie endete damit, dass Jesus sich selbst zu ihm einlädt und sagt, ja, heute will ich bei dir zu Gast sein. Zachäus hat damit überhaupt nicht gerechnet. Aber Jesus lädt sich ein, macht solche Sachen, um Leben zu verändern. Und das veränderte das Leben des Zachäus. Am Ende des Tages wurde er um einige Goldtaler ärmer. Seine Nachbarn und Freunde wurden um einige Taler reicher. Aber sein Leben hatte nun einen Sinn gehabt. Das ist eine Bekehrung. Das ist eine Bekehrung, Umkehr von alten Gewohnheiten, von Egoismus hin zum lebenserfüllenden Leben in Jesus Christus. Bei der Bekehrung erlebt der Mensch eine Wiedergeburt. Und das ist das, was Gott dann bewirkt. Ja? Bekehrung, mein Part, ich erkenne und bitte Gott um Vergebung. Da muss ich nichts tun. Ich muss einfach erkennen, dass ich in der Finsternis oder in Sünden lebe und sage es Gott. Sage, dass es mir leid tut und Gott bewirkt die Wiedergeburt. Dazu eine Begebenheit auch aus der Bibel. Eine ebenfalls vielen bekannte Bibelstelle, eine längere, die will ich auch komplett lesen, und ein Bibelvers kennen so die bibelfeste Leute auswendig sogar, werdet ihr gleich merken. Geschichte von Nikodemus, ein alter Mann, ein gebildeter Mann, wollte es genau wissen und traf Jesus in Schutz der Dunkelheit und stellte ihm viele Fragen, wichtige Fragen. Fragen, die ihn quasi geplagt haben. Er wollte es genauer wissen. Er wollte wissen, ob dieser Jesus wirklich von Gott kommt. Es ist wichtig zu wissen. Er war Lehrer des Volkes Israel. Doch die eine Erwiderung von Jesus Christus, die nichts mit dem, was Nikodemus sagte, zu tun zu scheinen hat, wirft neue Fragen bei diesem Nikodemus auf und gehe darauf ein. Ich möchte diesen Abschnitt einmal ganz lesen. Johannes 3, 1 bis 21. Längerer Abschnitt, aber überaus interessante Bibelstelle. Johannes 3, 1 bis 21. Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird vom Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist das bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie ist so etwas möglich? Fragte Nikodemus. Jesus erwiderte, du als Lehrer Israels weißt das nicht. Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr nun dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt seine Liebe gezeigt, er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und der einzigartige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Nikodemus hatte sich wie alle anderen Zeitgenossen so auf die Einhaltung der Gebote verbohrt, dass er die Gnade, die Gott anbietet, auch im Alten Testament, aus dem Blick verloren hatte. Und das war auch der Grund dafür, dass Nikodemus zunächst nicht begreifen konnte, was Jesus mit der neuen Geburt hier gemeint hat. Heute verstehen viele nicht, was mit der neuen Geburt gemeint ist. Was meinte Jesus damals und warum ist er auf die Frage des Nikodemus so eingegangen? Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, wir Christen machen es den Menschen, die Jesus nicht kennen, oft schwer, es zu begreifen, weil wir ein besonderes Vokabular benutzen und es hört sich alles so komisch an, was wir hier von der Kanzel reden. Auch ich benutze das christliche Vokabular und viele fragen sich, hä? Meine Tochter fragte mich gerade, was sagt der Andreas da eigentlich? Das mit 90% und 10%, das verstehe ich nicht. Ich habe ihr dann gesagt, du, Andreas meint einfach, dass du deine Sorgen alle Jesus abgeben sollst. Ach, das verstehe ich. Ich habe mir auch gedacht, das, was Andreas sagt, das habe ich verstanden. Aber Kinder, das, was ich sage, verstehen meine Geschwister, aber die Menschen, die mit dem blauen Wenig zu tun haben, verstehen sie das, was ich sage? Wir machen es schwer. Nun, was meint Jesus eigentlich mit der Wiedergeburt? Als er Nikodemus mit der Wahrheit konfrontiert, was meint er damit? Jesus spricht von zwei Geburten. Einmal die natürliche und einmal die aus dem Geist. Die natürliche Geburt kennt jeder. Man weiß, wie Babys zur Welt kommen. Ja? Damit hatte auch Nikodemus kein Problem, der war ein gelehrter Mann. Ja, der wusste, aus dem Wasser geboren, was es damit gemeint ist. Fruchtwasser, in dem das Embryo oder Fötus wächst und dann das Baby geboren wird. Damit hat er kein Problem, das hat er sehr wohl verstanden, das hat er gewusst. Das war ihm klar. Das hinterfragt man nicht, diesen Prozess, das ist alles okay. Ihm ist eben total unklar, was das mit dem Neugeborenen vor sich geht. Und deswegen die Frage, Moment, Jesus, muss ich denn wirklich wieder zurück in den Bauch meiner Mutter? Die geistliche Geburt, die geistliche Wiedergeburt, das, was bei der Bekehrung passiert, nämlich die Vergebung der Sünden, Rechtfertigung durch den Glauben und Versetzung in die Sohnschaft, also Kindschaft Gottes, das war für ihn irgendwie neu, obwohl er alles wusste. Mit anderen Worten, Menschen, die sich bekehrt haben, die ihr Leben verändert haben, denen das alte Leben ohne Gott ja Leid getan hat und sie haben sich entschlossen, Gott nachzufolgen, mit Gott zu leben, die veränderten ihr Leben, die bezeugten ihre Sünden vor Gott, bereuen diese, werden wiedergeboren, sind also Kinder Gottes. Sind diese Menschen, die wiedergeboren sind, anders, sehen sie anders aus? Ja und nein. Im Normalfall sieht man den Menschen die Veränderung an, würde ich mal behaupten. Wenn jemand einen wiedergeborenen, jetzt gerade neu bekehrten Menschen gesehen hat, er merkt die Veränderung schon. Im Normalfall. Klar, dass sie genauso aussehen wie davor. Da verändert sich nichts im Aussehen. Auch die kleiden sich vielleicht genauso wie davor. Aber ihre Lebenseinstellung, die verändert sich radikal. Das verändert sich auf jeden Fall. Apostelgeschichte 8, eine kleine, kurze Geschichte, Verse 38 und 39. Er ließ den Wagen anhalten, also der Äthiopier, und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist Gottes entrückt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Der Äthiopier, der Eunuch, dieser Kämmerer, der hat sich verändert. Ihm war es egal, dass auf einmal so ein Ereignis neben ihm stattfand, dass der Philippus auf einmal entrückt wurde. Auf einmal war er nicht mehr da. Das juckte ihn nicht mehr. Er wurde verändert durch diese Erfahrung, wiedergeboren zu sein. Dass hier viele Ereignisse zusammen eine Rolle spielen, Bekehrung, Taufe, Wiedergeburt, alles in einem, an einem Tag in diesem Wagen, sei dahingestellt. Aber dieser Äthiopier hat sich verändert. Hat die gleiche Bekleidung an, war immer noch Eunuch, sah immer noch äthiopisch aus, aber er zog mit Freuden nach Äthiopien zurück. Haben diese wiedergeborenen Menschen Superkräfte? Ja und nein. Nein, diese Menschen können nicht fliegen, also das muss ich vorab wegnehmen und sie können kein Feuer, Eis erzeugen und auch nicht unsichtbar werden, auch wenn ich mir das gerne mal gewünscht hätte. Ihre Superkraft liegt in der Beziehung zu Jesus. Das ist eine echte Superkraft. Philipper 4, Vers 13 sagte Paulus den Philippern, wohlgemerkt, er sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, der Paulus, und er sagt den Philippern, ich vermag alles. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Ist das nicht eine Superkraft? Trotz des Gefängnisses, trotz der Gitter, durch die er durchschaut, sagt er den Philippern, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Jesus Christus. Ist eine Superkraft. Wer kann das von sich behaupten? Haben diese Menschen Vorteile, die wiedergeboren sind, den anderen Menschen gegenüber? Ein klares Ja. Die wiedergeborenen Menschen, die Wiedergeburt erlebt haben, haben einen klaren Vorteil anderen Menschen gegenüber. Sie haben das ewige Leben. Um eine der Vorteile mal zu nennen, völlig unverdient. Wie die Perle, von der Virginia gerade sprach. Aus Gnade und für immer. Jesus kommt nicht irgendwann und sagt, weißt du was, gib mal wieder her. Nein, Jesus schenkt das ewige Leben für immer. Johannes 11, 25 bis 26. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Vorteil, klarer Vorteil. Der Glaube an Jesus Christus rettet den Menschen vor der ewigen Verdammnis. Nicht bestimmte Rituale, einen Weg abzugehen, bestimmte Gelder in die Kirche einzuzahlen oder sonst irgendwas zu machen, sondern der Glaube an das erlösende Werk an dem Kreuz von Golgatha. Durch diese Entscheidung, die der Mensch trifft, wird er aufgrund seines Glaubens gerecht gesprochen. Er wird gerechtfertigt in Jesus Christus. Das ist Wiedergeburt. Schwer zu begreifen, auch für mich, was da passiert, weil es göttliches Werk ist, was an uns bei der Bekehrung vollzogen wird. Und wir werden gerechtfertigt. Die Rechtfertigung oder das Wort Rechtfertigung, mein zweiter Gedanke, kommt nur zweimal, je nach Übersetzung, auch mal mehr, bis zu dreimal in Schlachter im Neuen Testament vor, und zwar in Römer 4 und 5. Ich möchte einmal die Stelle in Römer 4 vorlesen, Römer 4, 22 bis 25. Geht um Rechtfertigung. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet, dem Abraham. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. In dieser ersten Stelle, die wir in Römer 4 finden, scheint es so, dass der Glaube und Gerechtigkeit so gleich sind, ja, und der Glauben sofort für gerecht erklärt wird. Und wir können auch sagen, dass das Wort Rechtfertigung hier Gottes Gedanken bildet, wie, als ob Gott uns durch Jesus anschaut. Wir haben es nicht verdient, aber Gott sieht uns durch Jesus Christus. Wir sind in Sünde, Jesus sündlos, und Gott sieht uns durch Jesus Christus. Und wir sind gerechtfertigt durch ihn. Und diese Sicht sehen wir nochmal in Römer Kapitel 5. Das möchte ich auch nochmal vorlesen, Römer 5, Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen, Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Nochmal ganz klar, dass Gott mich immer durch die Brille der Rechtfertigung Jesus Christus anschaut, sodass ich gerechtfertigt werde in seinem Blick. Die Frage, wie ein gerechter Gott einen Sünder überhaupt rechtfertigen kann, finden wir in Römer Kapitel 3. Diese Stelle will ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, aber gebe euch als Hausaufgabe, Römer 3 mal durchzulesen. Sehr interessant in Bezug auf die Rechtfertigung, die Gott uns zuspricht. Das Thema der Rechtfertigung ist nicht einfach. Es ist unbegreifbar. Wie kann Gott mich gerecht sprechen, wenn er weiß, dass ich Sünder bin? Wenn er weiß, dass ich auch sündigen werde, auch wenn ich es nicht will. Und trotzdem sieht er mich als gerechtfertigt durch Jesus Christus. Ich muss glauben und in diesem Glauben die Gnade annehmen, also unverdient etwas annehmen. Und davor haben die Menschen die meiste Angst. Etwas unverdient zu nehmen, etwas, wofür man nichts bezahlt, zu bekommen, stellt einen Menschen vor ein Problem. Ich muss ja etwas bezahlen. Alles hat seinen Wert, alles hat seinen Preis. Auch die Erlösung hat einen Preis, ganz klar. Nur dieser Preis ist schon bezahlt. Und das wollen die meisten Menschen nicht wahrhaben. Und die vermuten und hinter der Gnade auch so ein Haken, nämlich, wenn ich dann in der Gemeinde bin oder gläubig bin, dann habe ich so viele Verbote. Dann darf ich dies nicht und das nicht. Gott ist dann eine Spaßbremse und ich werde so traurig sein. Nein, Gott gönnt den Menschen echt viel Spaß und viel Freude auf der Erde. Das Problem dessen ist aber, dass diese Freiheit missbraucht wird und dazu führt, dass man sich von Gott und seinen guten Vorsätzen entfernt. In der ganzen Bibel sehen wir Gottes Versuche, Menschen von der Sünde fernzuhalten, ohne dass Gott uns unseren freien Willen nehmen muss. Doch der Mensch entfernte sich zunehmend von dem gnädigen, aber auch gerechten Gott. Gott ist gnädig, aber auch gerecht. Wenn wir das Evangelium von Anfang an betrachten, dann sehen wir, dass von Anfang an im Evangelium die Rechtfertigung Gottes in Gerechtigkeit hervorgehoben wird in Bezug auf die Sünde. Und das geschieht durch den Tod des Herrn Jesus Christus. Galater 2,16 möchte ich einmal vorlesen. Galater 2, Vers 16. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus, und darum haben wir an ihn geglaubt, um durch den Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Durch die Rechtfertigung, die Gott uns zuspricht, werden wir zu Kindern Gottes. Und das ist mein dritter Gedanke, die Kindschaft. Kindschaft Gottes ist so genial, so toll. Die Kindschaft Gottes ist quasi der Ausweis der Gläubigen, auf dem der neue Name der Familie steht, in der wir durch die Gnade nun ja hinein wiedergeboren sind. Stellt euch einen imaginären Kindergottesausweis, und da steht euer Name und der Name des Vaters. Welcher Name wäre das? Gott, ne? Kinder Gottes, ja, Gott, Vater, Papa, aber. Krass. Wodurch? Durch Jesus Christus sind wir adoptiert. Gottes Kinder. Römer 8, Verse 14 bis 17. Also ich lese heute viele Bibelstellen. Wenn ihr euch die notiert habt und weiter notiert, super, kann man zu Hause nochmal nachschlagen. Römer 8, 14 bis 17. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes. Und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wahnsinn. Lest euch diese Bibelstelle mal zu Hause nochmal in Ruhe durch. Römer 8, 14, 17. Was haben wir als Kinder Gottes? Durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt und die damit zusammenhängende Rechtfertigung aus Gnaden sind wir in Gottes Kindschaft versetzt worden. Wir sind jetzt nicht irgendwelche Menschen dieser Welt, sondern gehören jemandem zu. Jeder, der sein Leben bewusst Jesus gegeben hat, also Jesus um Vergebung gebeten hat, die Sünden abgegeben hat, ist ab sofort, ab dem Moment an sein Kind, Gottes Kind. Und Kind Gottes zu sein, ist ein Beziehungsbegriff, ja. Wir gehen eine Beziehung ein. Kind, Vater. Und das zeigt eine tiefe Beziehung zwischen mir und dem, der mir seine Liebe, seine Fürsorge gibt und ja auch erzieherisch wirkt, indem er ab und zu klare Worte sagen muss und sagen muss, Johnny, so darfst du nicht tun. Das ist, ich sag das jetzt so, Mist in meinen Augen. Benimm dich. Ja, so würde der Vater sagen. Eben wie ein Vater sein sollte, der nur das Beste für seine Kinder will. Deswegen dürfen wir zu Gott aber sagen. Ein Begriff, den die Aramäer benutzten, nicht als kleine Kinder zu den Vätern, sondern als gestandene Männer in Ehrerbietung den Vätern gegenüber. Eine erwachsene Person. Also Begriff, den ich benutze als Erwachsener, eine erwachsene Person gegenüber, einem Vater gegenüber. Der Begriff des Kindes Gottes findet sich in der Bibel sehr oft, auch im Alten Testament. Aber auch das Neue Testament lehrt diesen einen Begriff. Und Jesus hatte seine Jünger in einer besonderen Art und Weise seinen Vater vorgestellt, als einen, mit dem man ganz normal reden kann. Ja, und hat dann sie gelehrt, zu beten. Wie beginnt das Gebet? Vater unser, der du bist im Himmel. Nicht du großer Gott, der du weit entfernt von mir lebst, sondern Vater, eine Beziehung. Vater, der du bist im Himmel. Schon am Anfang an sah Jesus diese Notwendigkeit, dass seine Jünger seinen Vater als den kennenlernen sollen, der wirklich ist, ein liebender Vater, ein Vater, der Fürsorge um seine Kinder trägt. Und als Kind Gottes steht der Gläubiger auch in einer Rechtsbeziehung. Nicht nur eine Beziehung wie einfach zum Vater, so eine ganz normale Beziehung, sondern eine Rechtsbeziehung. Gleich wie die eines zwischen irdischem Vater und seinem Kind. Es hat eine Rechtsbeziehung. Und in Römer 8, Verse 14, 17, die wir gelesen haben, knüpft Paulus das Ganze so in ein Gewebe und zeigt, was wir für Rechte haben. Wir sind seine Kinder, ja. Wir sind Erben Gottes, ja. Wir sind Miterben mit Christus. Wenn ihr euch das mal einmal vorstellt, was das alles bedeutet, Kind Gottes zu sein, ist ein Hammer. Als ich darüber nachgedacht habe und mir das Ganze so aufgeschrieben habe, dachte ich, ich bin schon so lange Kind Gottes, ich folge ihm so lange nach, ich kenne ihn mein Leben lang. Und mir wurde klar, was es eigentlich bedeutet. Noch mehr Wahnsinn. Ihr seht, mir fehlen eigentlich die Worte und die Worte, die mir aufgeschrieben haben, sind zu wenig. Wir sind Miterben. Das Wort Kindschaft ist im hellenistischen Bereich ein bekannter Begriff, und zwar für Adoption. Ja, wir sind adoptiert, hineingeboren in diese Familie. Aus der Sünde herausgenommen, in das Licht der Liebe Gottes adoptiert. Und mit der Einsetzung in die Kindschaft, auch bei der Adoption, ist zugleich das Erbrecht verbunden. Wir werden sofort erben. Weil wir bekommen den Namen des Vaters auf unseren immer noch imaginären christlichen Ausweis. Wir sind seine Kinder. Rechtliche Aspekte stehen hier also im Vordergrund und hier wird Rechtssprache gesprochen. Es geht sozusagen um die öffentlich-rechtlichen Aspekte der Existenz als Kind Gottes. Das ist klar in der Bibel so belegt. In Gott von uns Vater genannt wird, können wir die Gläubigen uns selbst als Kinder und Erben ansehen. Das ist krass. Und bei der Ansprache aber wird ganz klar diese Beziehung gezeigt, die wir zu unserem himmlischen Vater haben. Auch in Galater Kapitel 3, Verse 26 bis Galater 4, Vers 7 ist von der Kindschaft die Rede. Und sie ist in Galater 4, 4, und da feiern wir wieder Weihnachten, auch in der Soteriologie, wird die Sendung des Sohnes Gottes einmal gezeigt und dort auch begründet und ermöglicht. Und ich möchte diese Bibelstelle gleich lesen. Wer also als Kind zu Gott gehört, gehört genauso zu Christus und ist egal, ob Jude oder Grieche, egal, ob Frau oder Mann, ob Sklave oder ein Freier, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die Unterschiede sind da egal. Und das steht so in dieser Bibelstelle. Das lassen wir durchlesen. Galater 3, Vers 26 bis 4, Vers 7. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ja mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr. Da gibt es keine Sklaven oder Freien mehr, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Ich will Folgendes sagen. Solange der Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormüdern und Vermögensverwaltern abhängig. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsbibelstellen überhaupt. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir die Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Die Erlösung ist gewaltig, die Jesus für uns vollbracht hat. Die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Rechtfertigung, die Jesus uns darreicht und vor allem die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, ist so gewaltig und so groß, dass wir es eigentlich nicht begreifen können. Wir können darüber viel reden. Ich kann euch viel erzählen. Aber jeder muss das selbst erfahren. Und vielleicht hat diese Bibelstellen, die ich heute genannt habe, nochmal im Zusammenhang miteinander lesen, einmal gucken, boah, was habe ich denn alles als Kind Gottes für Rechte und für auch Pflichten, ja? Und was erbe ich alles? Wir sind als Erben benannt worden im Testament. Es ist überaus wichtig zu verstehen, was die Erlösung, das Heil, die Errettung bedeutet. Und es ist wichtig zu wissen, welche Stellung ich als Wiedergeborener hier in der Gemeinde in der Welt habe. Wir sind gerechtfertigte Kinder Gottes. Und es ist wichtig, das zu wissen. Was bedeutet es, erlöst zu sein? Was bedeutet es für mich? Zum Schluss möchte ich noch eine Bibelstelle zitieren, die letzte für heute. Johannes 1. Es geht mir um den 12. Vers, aber ich lese den Vers davor und danach. Er kam in die Welt, die ja durch ihn entstand. Doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist ein juristisches Recht, was angesprochen wird. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder des Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Ich wünsche allen heute eine besinnliche Adventszeit. All denen, die hier sind und alle, die online zugeschaltet sind. Vor allem wünsche ich euch Zeit zum Nachdenken über das Gesagte. Vielleicht auch mal Zeit, um das Ganze zu vertiefen, mal selber nachzuschauen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich, ein Leben als Kind Gottes zu leben? Und ja, ein Leben mit Jesus als Kind Gottes, es lohnt sich. Es lohnt sich. Amen. Ich möchte mit uns noch beten, dazu bitte ich aufzustehen nach Möglichkeit und ich bete. Jesus, danke dir für deine Gnade, die ich tagtäglich erfahren kann und auch darf. Danke, dass ich ein Leben mit dir haben darf und dass ich von dir gefunden wurde, dass du mir die Sünden vergeben hast. Du hast mir einen neuen Lebenssinn geschenkt und ich weiß, wohin und zu wem ich gehöre. Danke, dass ich durch dich deinen Vater, ja meinen Vater kennenlernen durfte und ja, dass er mein Papa geworden ist. Danke dir dafür. Danke, Papa, dass ich zu dir gehöre. Ich wünsche mir so sehr, dass viele Menschen dich ebenfalls kennenlernen und eine Beziehung zu dir aufnehmen, die das Leben verändert und auch bereichert. Danke, dass du dieses Wunder der Veränderung noch immer wieder tust und Menschen zu dir kommen und sich bekehren. Danke dir. Segne uns bitte als Gemeinde, als deine Kinder, als Kinder Gottes mit gewaltigem Erbrecht und vielen Dingen, die uns gehören, von denen wir manchmal auch keine Ahnung haben. Und du beschenkst uns. Ich bitte dich für die Gemeinde, dass wir jetzt immer in dieser Erwartungshaltung leben sollen, bis du kommst. Sage Maranatha, Herr Jesus, komme bald. Amen. Amen.